Deutschlandfunk Kultur heute.
And the Oscar goes to Parasite.
Die Überraschung, sie war dann doch groß. Jane Fonda, sie holte Luft, machte eine Pause bei der Preisverleihung, als sie den Umschlag öffnete. Der Südkoreaner Bong Joon-ho gewinnt mit seiner Satire Parasite und macht Filmgeschichte. Bei den Schauspielerpreisen, da dominieren indes bekannte Stars. Michael Kühler lädt Sie an dieser Stelle zur Kultur heute ein. Es geht mit den Oscars los. Ein Fall für meine Kollegin Katja Nikodemus, unsere Filmkritikerin. Frau Nikodemus, der südkoreanische Film Parasite ist mit 4 Oscars großer Gewinner der 92. Verleihung der Academy Awards für den besten Film, besten fremdsprachigen Film. Ungewöhnlich, nicht wahr? Neu und richtungsweisend, was sagen Sie?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich damit überhaupt nicht gerechnet habe, mit diesem Hauptpreis vor allem für Parasite. Es war so ein bisschen so, ich kam mir vor wie in so einem Restaurant, wo man die Menüfolge schon zu kennen glaubt und dann beißt man nochmal voll auf eine Chilischote am Ende. Also das südkoreanische Essen ist ja ziemlich scharf. Und dieser 4. Oscar dann, der Oscar des besten Films für Parasite, der war schon ein positiver Schock. Und dieser Film erzählt ja die Geschichte einer Familie aus der Unterschicht, die eine Familie aus der Oberschicht infiltriert. Also als Haushälterin, Chauffeur, als Nachhilfelehrer übernehmen da die Armen des Regie, die Regie oder das Regime im Haushalt der Neureichen. Und das ist natürlich eine ganz elegante Form des Klassenkampfes, die auch übrigens sehr elegant und rasant und auch humorvoll erzählt ist. Sie haben ja schon gesagt, es handelt sich um eine Satire. Und so ein bisschen ist der Film auch in der Nachfolge von Claude Chabrol, muss man sich so vorstellen. Denn dessen Filme haben ja immer das bourgeoise Leben so beiläufig dekonstruiert. Und wenn dann die Mutter dieser neureichen Familie in Parasite den Kühlschrank aufmacht, in dem dann 10 verschiedene Sorten Mineralwasser stehen, dann weiß man eben sofort, was los ist.
Ein komödiantisches Sozialdrama, könnte man so sagen?
Ja, könnte man sagen. Oder auch ein satirischer Thriller oder ein Klassenkampfdrama zwischen Melodram und Slapstick.
Südkoreanisches Genre-Kino ist oft gewaltsam, kennt kein Happy End, nun aber eine Art Monster- und Horrorfilm über soziale Wirklichkeit und Ungerechtigkeit im Südkorea von heute. Würden Sie so zustimmen?
Ich würde schon sagen, dass dieser Film symptomatisch ist wirklich für den Siegeszug des südkoreanischen Kinos in den letzten Jahren. Denn ja, man kann sagen, im Grunde seit mehr als 10, 12, 13 Jahren reflektiert das südkoreanische Kino ja einerseits den Turbokapitalismus des Landes, die Klassengesellschaft, dann brutale Geschlechterverhältnisse hinter hypermodernen Fassaden und daneben auch die verdrängte oder auch sagen wir kaum aufgearbeitete Gewaltgeschichte der südkoreanischen Diktaturen. Also diese Regisseure wissen auch, warum sie meist des metaphorischen Erzählen sind. Und seit Jahren eben, ja, kann man sagen, räumen Regisseure wie Bong Joon-ho oder auch seine Kollegen Park Chan-wook oder Lee Chang-dong oder Kim Ki-duk auf internationalen Festivals wirklich Preise ab. Und Parasite steht da für diese Meisterschaft dieses südkoreanischen Kinos, ja, in Genrefilmen unserer Zeit und ihre brachialen Widersprüche darzustellen.
Hören wir uns noch mal den Regisseur an.
좀 전에 그 국제 영화상 수상하고 이제 아 오늘 할 일은 끝났구나.
Nach dem Gewinn als bester ausländischer Film dachte ich, wir könnten jetzt endlich relaxen. Als ich jung war und Film studiert habe, hat sich mir vor allem ein Satz in mein Herz eingeprägt: Das Persönliche ist am kreativsten.
그 말을 하셨던 분이 누구였냐면 제 책에서 읽은 거였지만 예.
Ist das so? Vermittelt sich das? Parasite hat ja immerhin das Weltkriegsepos 1917 in den Schatten gestellt, der als Favorit gegolten hatte und dann doch am Ende eher berechenbares traditionelles Kino war, ne?
Genau, und ich glaube schon, dass das persönlich hier damit zusammenhängt, dass dieser Bong Joon-ho eben ein Filmfreak ist, ein Cineast, ja, dass er eben Claude Chabrol kennt und dass er ja auch Quentin Tarantino kennt und bestimmte Formen des Genre-Erzählens, auch Muster und Module, dass er diese Module aber eben belebt mit der Geschichte seines Landes. Und ob er jetzt 2006 den Monsterfilm The Host gedreht hat, das war ein Film über ein riesiges Reptil, das im Solar-Han-Fluss lebt und Kinder verschlingt und die Knochen wieder auskotzt. Das sind ja wirklich verstörende Bilder, ja, die ganz einzigartig sind. Und deswegen hat dieses Kino hat überhaupt nichts Austauschbares. Es hat immer was Obsessives, Getriebenes.
Wir haben viel über Parasite gesprochen. Wir sollten noch über andere Hauptdarsteller sprechen. Die Oscars für die besten Hauptdarsteller wurden an die US-Schauspielerin Renée Zellweger und Joaquin Phoenix verliehen. Zellweger wurde für die Rolle als Judy Garland im Film Judy geehrt, wie ich nachgelesen habe. Sie hat ein ganzes Jahr lang auf der Autobahn geübt, immer im Stau gestanden und viel gesungen. Kenne ich, wenn ich morgens um 6 Uhr ins Studio muss, singe ich auch immer, sonst ist die Stimme im Eimer. Das hat sich vermittelt. Ich glaube, es ist eine ganz großartige Rolle und sie macht das klasse, ne?
Sie macht das klasse. Ob sie jetzt diesen Oscar verdient hat, weiß ich nicht. Aber innerhalb der Oscar-Logik, die ja auch eine Logik einer neurotischen Familie ist, die nach bestimmten Mustern funktioniert, macht das absolut Sinn, weil Renée Zellweger und ihre Judy Garland, das ist ja sozusagen glamouröses Hollywood, hat da gewonnen. Ja? Die Geschichte von Glanz und Absturz, vom Comeback einer Sängerin, eben auch das Comeback der Schauspielerin Renée Zellweger. Und natürlich liebt die Oscar Academy solche Comeback-Geschichten. Die sind ja dann an sich schon bigger than life.
Ein letztes, was liebt sie nicht? Insgesamt Frauen als Regiepreisträgerin und Diversität, da ist die Liebe nicht so groß, ne?
Ja, man kann schon sagen, dieser Oscar-Abend war kein Abend der Frauen, der Regisseurinnen. Little Women von Greta Gerwig war ja nominiert, hat nichts gewonnen. Immerhin hat Laura Dern den Oscar der besten Nebendarstellerin für diesen Film gewonnen. Ja, es war auch kein Abend der immer doch sehr eingeforderten Diversity im Film schaffen. Da kann man aber auch sagen, was sollen die Oscar das da machen? Was soll die Academy machen? Sie haben ja schon viel mehr Leute aufgenommen, sozusagen jenseits ihrer sozusagen ja, etablierten Klientels. Aber sie können eben auch nicht mehr machen, als eine Produktionslandschaft abzubilden. Und da kann man sagen, ja, es hat sich nicht so viel getan in Hollywood seit MeToo oder seit der Kampagne Oscars So White. Oder es muss sich noch sehr viel tun. Es war übrigens ja auch kein sehr politisierter Abend, weil es keinen Gastgeber oder Gastgeberin gab. Dadurch unterblieb dann die politische Kommentarfunktion, die ja dann auch manchmal doch ein bisschen was Auflockerndes noch hat. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es dann so gut fand. Ich meine, manche Reden haben das dann versucht aufzufangen. Joaquin Phoenix hat eben als bester Darsteller eine Rede gehalten über die künstliche Befruchtung von Kühen, denen die Babys weggenommen werden, die Kälber und unser gestörtes Verhältnis zur Natur. Dann dachte ich, okay, manchmal ist es auch gut, wenn der Oscar nicht so politisch ist und die Leute einfach nur dem lieben Gott und ihrer Mama danken.
Beurteilung, Einschätzung zur Oscar-Preisverleihung von Katja Nikodemus waren das. Wir wechseln zur Singbühne, zur großen Singbühne und müssen da etwa mal ein gutes halbes Jahrhundert zurückblenden. Die italienische Sopranistin Mirella Frini. Sie ist nämlich im Alter von 84 Jahren in ihrer Geburtsstadt Modena verstorben. Zusammen mit Luciana Pavarotti zählte sie zu den beliebten, umjubelten Wunderpaaren der Opernbühne der 60er Jahre. Mirella Frini wurde 1935 geboren, debütierte 1955 als Michaela in Carmen und sie wurde in Modena zusammen mit ihrem Kollegen Pavarotti sehr berühmt. Der Dirigent Herbert von Karajan, er schätzte sie so sehr, dass er sie zu einer Art Lieblingssängerin erklärte. Zu ihren glanzvollsten Rollen gehörten die Mimi in Puccinis La Bohème oder die Desdemona in Verdis Otello. Den Opernkritiker Uwe Friedrich habe ich gefragt, warum muss man auch von Luciano Pavarotti sprechen, wenn wir heute über den Tod von Mirella Frini reden?
Die beiden sind auch sehr oft gemeinsam in Erscheinung getreten, vor allen Dingen auf Schallplatte. Sie waren ein Traumpaar der Oper, weil beide Stimmen wunderbar zusammenpassten, sehr lyrische, einfach schöne Stimmen. Und sie kamen aus derselben Stadt. Es gibt die mehr die Geschichte, dass sie von derselben Amme sogar gesäugt wurden. Auch wenn das nicht stimmen mag, kommen sie doch aus demselben künstlerischen Hintergrund. Damals lebte die italienische Opernszene noch, die es inzwischen so ja gar nicht mehr gibt. Sie debütierte im Theater von Modena, wo es damals noch einen Opernbetrieb gab. Und die sind wirklich reingewachsen in eine lebendige Tradition. Die mussten da sich nichts anlernen. Und das spürt man eben auch in den Aufnahmen.
Was zeichnete Mirella Frini als Künstlerin und Sängerin aus?
Sie hat bis in die späten Jahre sich eine Naivität in der Tongebung, möchte ich das mal nennen, erhalten. Eine Jugendlichkeit, eine Frische, wie ein Staunen über ihre Rolle. Natürlich hat sie am Abend nicht gestaunt. Das war auch harte Arbeit, das überhaupt zu können, technisch zu können, was sie konnte. Aber sie hat eine Unmittelbarkeit gehabt, die das Publikum sofort erreicht hatte. Und ich habe schon gesagt, einfach die Schönheit, die reine luxuriöse Schönheit der Stimme. Sie hat einige Rollen ausprobiert, wo man sagen könnte, das war an den Grenzen ihrer technischen Möglichkeiten, ihrer stimmlichen Möglichkeiten. Die hat sie dann aber auch klug genug wieder weggelegt und die Stimme blieb intakt bis ins hohe Alter, bis sie dann mit ungefähr 70 Jahren den Abschied nahm von der Opernbühne.
Wenn man Mirella Frini sagt, dann muss man auch Puccini sagen, man muss auch Verdi sagen. Wir hören einen Ausschnitt aus Falstaff, dem dritten Akt, wo sie die Nanetta singt unter Sergio Scholti von 1963.
Thank you.
Uwe Friedrich, was vermittelt sich Ihrem Ohr dafür einen Eindruck, wenn man denkt, das ist ja auch die Zeit von Maria Callas, aber es ist doch ganz was anderes.
Das ist in der Tat das Gegenbild zu Maria Callas. Das ist nicht dieser ungeheure Ausdrucksdruck in der Stimme, sondern eine Leichtigkeit, eine natürliche Phrasenbildung, weit geschwungene Phrasen und perfekte Atemkontrolle. Das, was ihre Rollengestaltung eigentlich überall ausgezeichnet hat. Sie sprang den Zuschauer, die Zuschauerin nicht an, sondern hat subtiler gestaltet und damit das Publikum erreichen können.
Lyrischer Wohlklang.
Absolut. Da gibt es überhaupt nichts zu mäkeln an dem, was sie gemacht hat. Und deshalb blieb und bleibt sie sicherlich auch Vorbild für ihre Schüler. Sie hat unterrichtet noch nach dem Abschied von der Bühne. Und ich kenne eigentlich keinen Sänger und ich spreche ja doch mit vielen Sängern auch über ihre Vorbilder und wen sie so mögen und verehren. Ich kenne keinen Sänger, der an Mirella Freni etwas auszusetzen gehabt hätte.
Ihre Karriere dauerte sehr lange, 5 Jahrzehnte hat sie auf der Bühne gewirkt. Was bleibt künstlerisch von ihr? Allein die Tatsache, dass Sie beispielsweise so von ihr schwärmen, das ist ja doch etwas, was man, glaube ich, auch Referenzaufnahmen nimmt, wo man immer sagt, wenn man einen ästhetischen Maßstab mal haben möchte aus jener Zeit, dann bitteschön, hier ist er.
Das ist auf jeden Fall so. Da ist an erster Stelle zu nennen ihre Bohème-Aufnahme mit Herbert von Karajan, mit Luciano Pavarotti. Die wird sicherlich bleiben. Mein persönlicher Liebling ist eigentlich die Don Pasquale-Aufnahme von Riccardo Muti mit Gösta Winberg und mit Sesto Bruscantini, Leonucci. Alles großartige Sänger. Sie hat einen solchen Humor auch in dieser Aufnahme. Sie kann diese etwas zickige Frau zwar auch kokett darstellen, aber man hat sie gleichzeitig lieb. Sie schafft es, da ein Psychogramm zu zeichnen einer Figur, die auf einmal vielschichtiger ist, als man vielleicht glauben sollte in so einer italienischen Typenkomödie.
Sagt Uwe Friedrich zum Tod der Sopranistin Mirella Freni. An der Berliner Staatsoper unter den Linden, da hatte gestern ein Rosenkavalier von Richard Strauss Premiere. Regie führte der Multimedia-Künstler, der Poet, der Chansonnier André Heller. Bekannt für seine Gartengestaltung, für Bücher, Revuen, Zirkuserfindungen, Bühneninszenierungen und vieles mehr. Die Bühnenbilder stammen von der österreichischen Künstlerin Xenia Hausner, die Kostüme vom Modemacher Arthur Arbesser. Und am Pult steht der 83-jährige Stardirigent Zubin Mehta. Eine Komödie für Musik von 1910, ein Stück auch Flucht ins Rokoko. Und mit dem Walzer des Baron Ochs auf Lerchener aus dem zweiten Akt, mit dem fangen wir jetzt einfach mal an. Und da hört man den Richard Strauss, Julia Spinola. Was ist dieser Rosenkavalier? Die Entführung in eine Zirkuswelt?
Ja, also auf der Staatsbühne, auf der Bühne der Staatsoper ist das tatsächlich erstmal einer der opulentesten, prächtigsten und auch geschmackvollsten Rosenkavaliere, die ich gesehen habe. Optisch spielt die Inszenierung mit diesen Kunstwelten des Jugendstils. Das fängt an mit einem überbordend sinnlich ausgestalteten Japonismus im ersten Akt, mit einer in immer neuen Farben ausgeleuchteten, so fächerförmigen Asientapete und Kirschblüten, die um das Bett der Marschallin herumgestreut werden. Und das Palais des neureichen Herrn von Faninal im zweiten Akt imitiert dann goldprotzend das Wiener Sezessionsgebäude samt nachgebildetem Beethoven-Fries von Gustav Klimt, wohlgemerkt. Und schließlich statt des Vorstadtbeisels im dritten Akt, wo der Baron Ochs den als Mariandel verkleideten Octavian verführen möchte, hat Xenia Hauser ein ganzes Palmenhaus mit orientalischem Flair auf die Bühne gebracht. Also man kann sich kaum satt sehen an der Pracht dieser Kulissen. Der Zirkus Roncalli winkt einmal kurz herein im Lever der Marschallin. Und diese ganze Fin de Siècle Opulenz, die passt natürlich als Weltflucht-Fantasie Fantasie auf den ersten Blick nicht schlecht zum Stück. Denn der Rosenkavalier ist ja tatsächlich auch ein genialisches Machwerk, das sich Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal nostalgisch zusammenfantasiert haben. Hofmannsthal meinte ja dazu, die Tiefe müsse man an der Oberfläche verstecken.
Ja, hat es Tiefe über die Opulenz der Kleider hinaus?
Naja, also Heller fängt mit diesem Raum rein handwerklich gesehen wirklich einiges an. Zum Beispiel gelingt ihm eine lebendige, detailreiche Personenregie, wobei er sich auch auf fabelhafte Sänger stützen kann. Aber eine Deutung gar Tiefe sucht man doch vergebens. Denn als quasi professioneller Traumerfinder will Heller eben unentwegt verzaubern, ohne eigentlich zu wissen, warum. Im Rosenkavalier geht es ja um mehr. Die ganze Walzerseligkeit wird doch im Kern zusammengehalten, auch von einer brennenden Sehnsucht danach, also ein Glück einzufangen, das es eigentlich nie gab, nie geben wird und dem die Musik ganze 4 Stunden lang dann symbiosesüchtig hinterherjagt. Ja? Das Thema der Oper ist die Zeit und auch die Unerfüllbarkeit der großen Wünsche. Aber Hellers Inszenierung will eben alle Wünsche für das Publikum sofort erfüllen und dann lässt sie keinen Raum für die Verzweiflung, die dahinter steht.
Sie haben es erwähnt, der Librettist ist kein geringerer als Hugo von Hofmannsthal und es geht um die Zeit und sie wird buchstäblich besungen. Die Zeit, sie ist ein sonderbar Ding, wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts. Wunderbare Zeilen von Hugo von Hofmannsthal. Hat sich das Orchester und die Sänger Ihnen auch vermittelt, einen Eindruck davon verschafft?
Absolut. Also die Sänger sind der eigentliche Pluspunkt des Abends. Camilla Nylund, wunderbar, haben wir gerade gehört, mit ihrem wunderbaren, flutenden Sopran. Nadine Sierra als strahlende Sophie und Michel Lozier als Octavian, das sind tolle Sänger. Und besonders natürlich Günter Groesbeck als schmieriger Ochs, der authentisch wienerisch auch singen kann und auch immer die gewalttätigen Züge der Partie hervorbrechen lässt. Stimmlich. Denn darstellerisch hat Heller der Figur alles Urviechhafte ausgetrieben und sie stattdessen so ein bisschen lauwarm zwischen Monaco Franze und Harvey Weinstein angesiedelt. Und dadurch geht ein Clou der Oper verloren, denn der Ochs müsste ja eigentlich das archaische Gegenprinzip zur Weisheit der Marschallin sein.
Wie ist es am Pult?
Ja, also Subin Mehta gelingt es wunderbar, diese süß verdämmernden, sinnlich erfüllten beinahe Stillstände, die es in der Partitur gibt, gleich am Anfang nach dem Vorspiel, nach dem berühmten auskomponierten Höhepunkt auszukosten. Und die Staatskapelle macht das fantastisch. Also Mehta zaubert eine betörende und dann aber in sehr breiten Tempi wogende Walzerkette hervor. Und die Schärfen der Partitur, also ähnlich wie bei der Inszenierung, die bleiben einfach auf der Strecke. Das ist sehr schade.
Ein Rosenkavalier an der Staatsoper unter den in Berlin. Julia Spinola war dabei. Ein Wort ist in Umlauf gekommen. Vom linken Politiker Bodo Ramelow bis zur schleswig-holsteinischen CDU-Vize, Chefin und Bildungsministerin Karin Prien. Sprechen viele mit Blick auf die AfD von Faschisten. Für den 15.02. ruft ein Aktionsbündnis zur bundesweiten Demo in Erfurt auf. Titel: Kein Pakt mit Faschisten. Auch der Historiker Heinrich August Winkler hat am Wochenende davor gewarnt, den Begriff zu leichtfertig zu verwenden, zu inflationär. Das würde den Vorgang verharmlosen. Ich habe Andreas Wirsching, den Direktor des Münchner Instituts für Zeitgeschichte, gefragt: Stimmen Sie zu, dass der jetzt viel zu hörende Begriff Weimarer Gefahren aufruft, aber zu leichtfertig gebraucht wird?
Das Problem mit dem Begriff Faschismus ist eben auch, dass er sehr epochenspezifisch ist, aber auch in der damaligen Zeit, vor allem in der Zwischenkriegszeit, aber auch danach ein Kampfbegriff gewesen ist, als die Kommunisten, auch die Kommunistische Internationale, ja nie zwischen Faschismus und Demokratie wirklich unterschieden hat. Das ist eigentlich das Hauptproblem dieses Begriffes. Also der Begriff Faschist wurde benutzt, um die Demokratie zu treffen. Und wenn wir den heute jetzt sozusagen ohne kritischen Kommentar wiederverwenden, dann ist das schon eine Verkürzung. Und vor allem wird der Begriff dann eben auch aus seiner Epochenspezifität Titel herausgelöst. Das finde ich problematisch. Ich bin der Meinung, man sollte spezifischer sein. Warum nennt man Höcke, den man ja nun gerichtsnotorisch sozusagen auch als Faschisten bezeichnen kann, nicht einfach einen völkischen Nationalisten, der er ist? Das wäre sehr viel präziser, als einen Faschismusbegriff jetzt wieder zu betonen, der historisch einfach kontaminiert ist, als Kampfbegriff, der sich gegen die Demokratie auch richtet. Das finde ich problematisch. Faschismus und auch die Kampfvokabel Faschist in der Weimarer Republik etwa ist in einem völlig anderen Kontext, als es heute verwendet wird. Und von daher sollte man es mindestens wirklich kritisch kommentieren, was nun wiederum allerdings nicht heißt, dass die Weimarer Republik nicht eben doch ein hohes Anschauungsmaterial für den allmählichen Machtverlust der Demokratie auch darbietet, den man analysieren sollte und auch kennen sollte, um auch heutige Gefahren für die Demokratie, und die sind nun leider nicht auszuschließen, auch einordnen zu können. Ja, und da gehört natürlich die Vereinseitigung, die Verrohung der politischen Sprache, das ist ja ein großes Thema ganz generell, auch von der AfD nun und von der extremen Rechten nun auch sehr stark angepeitscht in den letzten Jahren natürlich dazu. Und das sind schon Gefahren, die sich aber auch nicht dadurch einfach lösen lassen, dass man jetzt einen altneuen Kampfbegriff Faschist überall ubiquitär verwendet.
Sagt der Historiker Andreas Wirsching. In den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske geht es noch einmal um die Oscars.
Ja, der Termin für die Eröffnung eines Oscar-Museums in Los Angeles steht nämlich jetzt fest. Es ist der 14. Dezember 2020, wie der Schauspieler Tom Hanks während der Oscar-Gala gestern mitgeteilt hat. Im Museum sollen Teile der Sammlung der Oscar-Akademie zu sehen sein, also Filme, Drehbücher, Requisiten. Gebaut wird das Museum zurzeit schon von Renzo Piano und ursprünglich sollte es schon 2016 eröffnet werden, aber die Baukosten, die hatten sich verdoppelt und inzwischen haben Filmschaffende und Studios nochmal Millionenbeträge für das Museum gespendet. Versetzen oder sogar zerstören? Jahrelang hat es in Wuppertal Streit gegeben um eine Skulptur von Arno Breker, einem führenden Künstler in der Zeit des Nationalsozialismus. Die Bronzestatue der Pallas Athene befindet sich nämlich seit 1957 am Eingang eines Schulgeländes, steht seit 1997 unter Denkmalschutz und ist seit 2005 mit einer Texttafel versehen, die ihre Geschichte nachzeichnet und eine Stellungnahme der Schule bietet, inklusive Distanzierung vom Gedankengut der Nationalsozialisten. Jetzt soll die Skulptur zwar bleiben, wo sie ist, aber quasi entschärft werden durch einen künstlerischen Gegenpart. NRW-Kulturministerin Pfeiffer-Pönsken hatte nämlich vorgeschlagen, einen Wettbewerb auszuloben, um eine Arbeit zu finden, die Bregers Bronzestatue in einen anderen Kontext stellt und so zur kritischen Auseinandersetzung beitragen soll. Und diese Idee, die hat der Wuppertaler Kulturausschuss jetzt aufgegriffen und beschlossen. Und der deutsche Beitrag für den diesjährigen Eurovision Song Contest, der steht fest. Welche Künstlerin oder welcher Künstler diesmal für Deutschland antritt und mit welchem Lied, das soll allerdings erst am 27. Februar bekannt gegeben werden. Zuschauerabstimmung gab es diesmal keine und ob das Ganze hilft, wird man ja dann sehen beim Wettbewerb im Mai in Rotterdam.
Kultur heute geht zu Ende. Michael Kühler dankt für Interesse an dieser Ausgabe. Nach uns die Nachrichten, dann die Informationen am Abend, ausführlich wie immer. Ein Thema natürlich der angekündigte Rücktritt von CDU-Chefin Annegret Kamp-Karrenbauer. Einen guten Abend wünsche ich Ihnen.